Solarstrom oder Landwirtschaft? Das war bisher oft ein Entweder-Oder, aber wie wäre es doch, wenn beides gleichzeitig geht? Was wäre, wenn wir auf derselben Fläche Strom ernten und Lebensmittel anbauen können und damit sogar noch den Klimawandel abfedern? Agri-Photovoltaik, auch kurz Agri-PV, könnte ja genau das schaffen. Also die Technologie soll Felder vor Starkregen, Dürre und extremer Hitze schützen, gleichzeitig Wasser, Pestizide und sogar Diesel beim Feldbetrieb sparen und in trockenen Regionen vielleicht sogar Wüstenlandwirtschaft wieder möglich machen. Doch funktioniert das alles wirklich? Wie viel Strom lässt sich denn ernten und wie reagieren dann auch die Pflanzen darauf? Geht es bei Agri-PV am Ende um Energieertrag oder Pflanzenwachstum? Und kann sie wirklich helfen, unsere Landwirtschaft resilienter zu machen? Viele, viele Fragen. Wir haben genau den richtigen Experten heute für euch hier. Bei Alles wird Strom, Energiewende jetzt, nämlich Oliver Hörnle vom Fraunhofer-Institut ISI, einem der führenden Experten für Agri-Photovoltaik in Deutschland. Hi, Olli, das darf ich sagen, hat er mir gesagt.
Hi, ja, darfst du gerne.
Und ja, natürlich ist mein liebevoller, großartiger, toller, ja, geschätzter Kollege Felix Goldbach auch heute wieder mit dabei.
Hi Felix. Jo, moin. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Wir waren schon beim Fraunhofer-Institut vor Ort und haben darüber Videos gemacht, was ihr dort erforscht. Das war ultra interessant. Deswegen habe ich gesagt, Olli, du musst bei uns in den Podcast kommen. Vor allen Dingen diese Story, dass wir immer mehr Starkregenereignisse haben, die Landwirte nicht mehr wissen, was sie machen sollen, mit riesigen Hagelkörnern, die da auf sie zukommen und ihre Ernten zerstören. Und was du mir auch erzählt hast, dass in der Wüste Projekte von euch laufen, wo ihr tatsächlich Landwirtschaft dorthin gebracht haben, wo vorher es undenkbar war, dass da überhaupt irgendwas wächst. Also das fand ich gigantisch. Deswegen, Olli, danke, dass du hier bist. Lass uns mal über das Thema Agri-PV sprechen.
Ja, und bevor es dann gleich jetzt richtig reingeht, ja, fragen Sie vielleicht manche, hey, wie macht ihr das? Jede Woche hier eine Podcast-Folge, ja, einfach so kostenlos auf allen Plattformen auf YouTube. Naja, wir haben großartige Unternehmen, die uns hier unterstützen und das hier ist eins davon. Und das ist heute wieder EcoFlow, ein wirklich großartiger Partner von uns, und Felix und ich nutzen ja beide die Stream-by-Con-Kraftwerke, sind damit auch sehr zufrieden und die sind auch gut vorbereitet jetzt für den Winter. Die funktionieren bis zu minus 20 Grad, weil sie unter 0 Grad sogar noch eine Batterieheizung drin haben. Die Mikrowechselrichter haben eine geringe Lichtausbeute, schon ab 3 Watt Lichtleistung wird da schon Strom produziert, was auch gut ist. Dann hat man locker mal eine Stunde mehr Stromausbeute am Tag im Vergleich zu anderen Systemen. Und auch die Software ist perfekt auf den Winter vorbereitet. Also auch in der kalten Jahreszeit lohnt sich's noch. Und jetzt lohnt sich's besonders, denn der Black Friday steht vor der Tür und da krachen die Rabatte aber mal so richtig. Und zwar geht der vom 20. November bis zum 4. Dezember mindestens 25% Rabatt auf alle Produkte, bis zu 60% Rabatt. Ich habe gesehen, gerade so die Sets mit zwei Speichern und Modulen dazu sind teilweise wirklich krass rabattiert. Wir hauen aber noch einen oben drauf, und zwar mit unseren Codes hier bekommt ihr nochmal 8% auf die rabattierten Preise nochmal oben drauf. Das ist wirklich der beste Moment, um jetzt zuzuschlagen, um zu sparen. Ein besserer Moment kommt immer nicht pro Jahr, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es gibt auch noch eine Weihnachtsaktion vom 5. Dezember bis zum 31. Dezember. Und wenn ihr es wirklich verpasst, dann echt schade. Aber dann amortisieren sich die Geräte auf jeden Fall halt dann ein bisschen später. Checkt unbedingt die ganzen Rabatte aus und unbedingt die Codes unten im Beschreibungstext und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jetzt auch bei der Energiewende dabei seid.
Oliver, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wollte mal ganz kurz fragen, vielleicht kannst du am Anfang mal die Leute abholen, was ist denn der Unterschied zwischen normaler Photovoltaik-Freiflächenanlagen und der Agri-PV? Warum die so heißt, Agri, was heißt das denn eigentlich und was ist denn so der Nutzen davon, beziehungsweise der Unterschied?
Genau, Agri steht jetzt in dem Zusammenhang für die Landwirtschaft. Agri-PV sieht man tatsächlich auch schon an der Namenssortierung. Agri steht vorne, PV steht hinten. Da sind wir auch schon beim Hauptunterschied zwischen der normalen Freiflächenanlage. Bei der normalen Freiflächenanlage ist es ja der Sport und das Ziel von Projektierern, möglichst viel Leistung auf möglichst wenig Fläche unterzubringen. Die Agri-PV hat dieses Ziel nicht. Wir versuchen, möglichst synergetisch die Flächen doppelt zu nutzen und nicht die landwirtschaftliche Hauptnutzung der Fläche zu gefährden. Also einfach gesagt, Wir wollen sicherstellen, dass die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang hat. Die Agri-PV-Anlage richtet sich nach dem Agri-Bedarf. Das heißt, wenn der Landwirt eine 12 Meter Spritze hat, dann sind die Reihen dementsprechend 12 Meter plus Puffer auseinander, damit der Landwirt dort auch bewirtschaften kann. Wenn der Landwirt im Sonderkulturanbau einen 3 Meter Schlepper hat, der eine bestimmte Höhe hat, dann muss sich die Anlage nach dem Betrieb richten.
Und jetzt mal so ganz blöd gefragt, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das haben wir uns auch bei euch da angeguckt. Da gibt es so Art Gewächshäuser mit Solar, dann gibt es so Reihen, wo Apfelbäume stehen, wo man durchfahren kann, wo die Module sind. Dann gibt es aber auch Solarzäune, also wo einfach die Module wie so ein großer Zaun, also ein Riesenzaun, ganz weit auseinander stehen und sozusagen von Osten und von Westen dann von der Sonne bestrahlt werden. Und das hat ja alles auch Vor- und Nachteile. Aber im Grunde ist es so, dass dann da einfach auch Sachen wachsen können. Oder gibt es da Sachen, die dann gar nicht genutzt werden könnten, wenn man das in Kombination mit Agri-PV-Anlagen bringt?
Ja, also bei den Pflanzen, da lassen sich unterschiedliche Stoffwechseltypen, so nennt man das dann, unterscheiden. Und da gibt es ein paar, die wollen wir, beziehungsweise die können wir gar nicht wirklich gut doppelt nutzen. Da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel der Mais. Der Mais hat einfach einen linearen Zusammenhang zwischen Photosynthese und Sonneneinstrahlung. Heißt, aus jedem Photon eigentlich, was extra kommt, kann der Mais Stärke, Zucker, was auch immer machen. Andere Pflanzen haben da andere Eigenschaften. Die haben nämlich einen Lichtsättigungspunkt. Und wenn mehr Sonne als dieser Lichtsättigungspunkt kommt, ist das nicht mehr förderlich. Wir erzeugen damit keine Beere mehr, kein Obst mehr, kein Korn mehr, sondern wie beim Menschen auch. Also wir brauchen ja auch Sonne, wir brauchen Vitamin D, jeder kennt's. Der Winterblues kommt jetzt, es wird grau, es wird dunkel, es macht keinen Spaß mehr zur Arbeit zu gehen morgens, auch wenn die Arbeit natürlich Spaß macht, zumindest in meinem Fall und in deinem Fall hoffe ich natürlich auch.
Wir lieben unseren Job.
Richtig, genau, das ist die Hauptsache. Genau, und da ist es ja auch so, auch wir haben da aber ein gewisses Maß, wenn es voll ist, kriegen wir Sonnenbrand, wir fangen mächtig an zu schwitzen, genauso geht es der Pflanze auch, die kriegt Sonnenbrand, die verdunstet Wasser und wir haben keinen produktiven Nutzen mehr von der Sonne und alle Pflanzen, die dementsprechend einen Lichtsättigungspunkt haben, der aktuell überschritten wird, die profitieren auch an den Punkten von einer Verschattung durch Agri-PV-Anlagen.
Kannst du vielleicht mal sagen, was ist denn eigentlich so das Potenzial? Also wir hatten mal Volker Quaschning da, beziehungsweise sagte er dann, naja, mit Agri-PV-Zäunen und so, da wollte man ganz wenig nur auf den Feldern bauen, dann hätte man im Grunde schon fast eine Energiewende geschafft. Jetzt habt ihr da ganz viele andere Wendungen, Entdeckungen auch oder beziehungsweise andere Sachen, die ihr da erforscht. Wie groß ist das Potenzial von dieser Art der landwirtschaftlichen Nutzung in Kombination mit PV?
Ja, also das Potenzial ist gigantisch. Das ist auch kürzlich wirklich eine ganz druckfrische Studie von uns rausgekommen. Eine super Arbeit von einer Kollegin aus unserer Arbeitsgruppe von der Salome Hauger. Die hat hier wirklich eine super Arbeit in den letzten Jahren gemacht. Die hat sich nämlich jedes einzelne Flurstück in Deutschland mal angeguckt und Kriterien sich überlegt. Okay, was haben wir hier für eine Hangneigung? Was haben wir für eine Kultur? Wie viel Leistung können wir auf die Fläche packen? Und da hat die wirklich eine super Veröffentlichung rausgehauen. Da kommt sie, das ist jetzt natürlich ein rein technisch mögliches Potenzial von knappen 8000 Gigawatt. Das ist deutlich zu viel, das brauchen wir gar nicht. Was wir früher mal gemacht haben, worauf sich auch Herr Quaschning bezogen hat, ist eine Erstannahme von uns, wo wir mal so Pi mal Daumen in, also natürlich nicht Pi mal Daumen jetzt einfach blind reingeschmissen, sondern schon ausgerechnet, wo wir aber grob mal kalkuliert haben, dass wir 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Agri-PV bräuchten und wir könnten unseren Strombedarf decken. Also ja, wir sprechen alleine davon, dass wir hier in Baden-Württemberg, hier haben wir uns das Ganze nochmal genauer angeguckt. Hier in Baden-Württemberg hätten wir genügend Potenzial, um den deutschen PV-Zubaubedarf zu decken über synergetische Agri-PV. Und mit synergetischer Agri-PV meine ich jetzt nicht die Agri-PV, wo alles vollgeklatscht ist und vielleicht noch ein Salatkopf drunter wächst, sondern wirklich Systeme, die aufeinander eingestellt sind, also wo wirklich Landwirtschaft betrieben werden kann.
Krass. Aber Moment, 4%, das als Ergänzung zu den vorhandenen Solaranlagen und allem drum und dran.
Also ja, genau, diese 4% wären das jetzt, was wir quasi jetzt noch bräuchten, also nicht jetzt dass wir sagen, okay, das, was wir schon haben, ist nicht mehr da, sondern wir sagen, das, was wir an Zubaubedarf haben, könnten wir mit den 4% decken, die wir haben, aber dann auch tatsächlich ohne Freiflächenanlage. Wobei ich an der Stelle auch sagen möchte, die Agri-PV soll nicht unbedingt als Konkurrenz zur Freifläche verstanden werden. Das ist eine Ergänzung. Also die Freifläche ist natürlich, was Leistungsdichte angeht, unschlagbar. Und hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Also ich, genau, das
Jetzt
ist
muss
so.
ich mal ganz kurz den Erklärbär nochmal spielen. Für alle, die jetzt nicht sofort wissen, wie sieht Agri-PV aus und Freiflächen und so weiter, damit wir das mal kurz ein bisschen uns vorstellen können. Vielleicht auch kannst du das nochmal gleich nochmal ein bisschen so plastisch erklären, dass vielleicht auch die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören, dass sie auch ein bisschen vorstellen können. Freifläche heißt, das ist diese typischen Solarparks, die man irgendwo sieht. Ne? Da sind dann diese ganzen Solarmodule ziemlich nah unten am Boden, irgendwie aufgeständert mit Neigungen in bestimmte Richtungen etc. und auf großen Flächen. Und da ist dann irgendwie so ein Rasen drunter oder irgendwie sowas. Und ne, das ist dann wahrscheinlich die Freiflächenanlage so.
Richtig.
Und wie genau unterscheidet sich denn die Agri-PV? Weil ich würde mir jetzt erstmal vorstellen, wie soll denn da bitte der Bauer da irgendwie da vorbeikommen, wenn da überall diese Solarmodule da rumstehen?
Richtig. Kommt da nämlich nicht. Und deswegen gibt es auch in Deutschland, Deutschland war da das erste Land, wo es eine Norm dafür gab, beziehungsweise eine Vornorm, um das nämlich genau zu klassifizieren. Und da ist es eben, es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Klassen von Agri-PV-Systemen. Einmal eine Klasse, die, wo die Module über dem landwirtschaftlichen Betrieb sind, also zum Beispiel Obstbäume, das, was wir uns bei dem Betrieb Vollmer angeguckt hatten, mit Felix, wo ihr schon mal bei uns wart, das ist eben die sogenannte Überkopf-PV, also wo die PV-Module über der Kultur sind, einen direkten Schutz bieten, diese Folientunnel ersetzen können, Hagelschutznetze ersetzen können und, und. Und
Das
dann.
heißt, die ist richtig viele, viele Meter hoch, wie so ein Dach oder wie so ein Carportdach oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Und die Funktion ist auch eigentlich ähnlich wie einem Carport. Also man kann sich das wirklich wie, also die Agri-PV ist das Carport für einen Obstbaum eigentlich. Also
Okay.
es ist halt genau wie auch einfach Hagelschutznetze, Folien über dem Baum hängen, hängen dann eben die Module auch über dem Baum. Und in anderen Anwendungen ist es, befindet eben die Bewirtschaftung zwischen den Reihen statt. Das heißt, wenn jetzt mein Kopf die Bearbeitungsfläche ist, sind meine Hände die PV-Anlagen. Und dann kann der, also der Landwirt kann immer noch zwischen den einzelnen Reihen mit seinen Maschinen bearbeiten, und halt eben da noch Erträge generieren. Und der direkteste Schutz ist natürlich, wenn das Modul über der Kultur hängt. Aber auch diese Zwischenreihebewirtschaftung kann Vorteile haben, weil wir weniger Wasser durch Wind verlieren und da dann tatsächlich auch weniger ja, Sonne in manchen Bereichen zumindest
Okay, und jetzt noch
da
eine
ist.
letzte Frage dazu, dann kannst du auch wieder fragen, Felix, aber das war mir nochmal wichtig. Man stellt sich das ja jetzt so vor, dann sind dann die Dächer drauf und das Solarmodul, da ist doch dann, genau, Verschattung drunter, da ist dann Schatten, wenig Licht, klingt ja jetzt nicht so attraktiv für die Pflanzen oder für den Anbau.
Ist auch für manche Pflanzen nicht attraktiv. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also gerade wenn wir auch in unsere Detailergebnisse gucken, wir sind ja hier 55 Leute und haben auch starke Partner in ganz Deutschland, in Baden-Württemberg, aber auch in der ganzen Welt, die landwirtschaftlich aufgestellt sind. Und es ist sicherlich auch nicht für jede Pflanze was dabei. Aber wir haben ja, zurück auf Anfang, haben wir ja immer noch den Lichtsättigungspunkt von der Pflanze. Wenn es darüber hinausgeht, wird es schädlich für die Pflanze. Und wir zum Beispiel können Sonnenbrand, zum Beispiel beim Obstbau ist ein großes Problem, können wir dadurch natürlich verhindern. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir auch hier sehen, wir müssen uns dann noch zu einer optimalen Konfiguration hinarbeiten. Wir sehen zum Beispiel auch, dass wir manchmal den Apfel dann ein paar Tage länger hängen lassen müssen, damit auch der Zuckeranteil hoch genug ist, dass er dann auch süß wird, dass der die Ausfärbung hat. Denn tatsächlich ist, wenn der Landwirt bezahlt wird, ist es manchmal wichtiger, wie der Apfel aussieht, als wie der Apfel schmeckt, wie viel ihm der Supermarkt bezahlt. Und dafür ist die Ausfärbung ganz wichtig. Dafür braucht der Apfel Sonne spät in der Saison. Und das, da müssen wir uns tatsächlich gerade noch hinarbeiten, um optimale Systeme zu entwickeln. Oder wie bei Vollmars zum Beispiel, über flexible Nachführungen so einstellen, dass wir bei dynamisch nachgeführten PV-Modulen wirklich auch saisonal auf die Pflanzbedarfe eingehen können.
Also der Vollmaß, was du jetzt hier immer sagst, das ist das, ist diese Projektanlage, die wir in Freiburg dort mal besucht haben. Das wissen ja jetzt die Zuhörer hier im Podcast gegebenenfalls nicht. Also es war eine große Agri-PV-Anlage, wo die Module über den Apfelbäumen standen und die Module teilweise nur als Schutz da waren für den maximalen Ertrag an Sonnenstrom. Aber dann hattet ihr auch eine Reihe so geschaltet, dass dort der maximale Obstertrag war. Das heißt, morgens früh hat man die Sonne draufgelassen und wenn es dann zu viel wurde, hat man die etwas abgeschirmt. Und du hast auch gesagt, dass mit dem Klimawandel, mit diesen extremen Wetterereignissen, die jetzt immer mehr zunehmen, also Starkregen oder auch große Hagelkörner, dass das dann damit auch so ein Stück weit entschärft werden kann, beziehungsweise Überhitzung oder Dürre da so ein bisschen entschärft werden kann, weil einfach weniger Wasser rausgeht. Wie ist das mit dem Klimawandel? Da wird das wahrscheinlich immer wichtiger, dass man sich darum kümmert, oder?
Ja, und vor allem, wir sehen ja jetzt gerade erst die ersten Ausläufer vom Klimawandel. Wir müssen uns ja auch bewusst machen, dass wir gerade erst reinstarten in die dynamischen Jahre der Klimaveränderung. Und wir wissen ja alle noch nicht genau, wohin die Sachen abbiegen. Wir sehen aber, es wird halt einfach deutlich extremer und das ist ja auch das, wohin es weitergeht. Das sehen wir ja auch in den letzten Jahren. Wir sind tendenziell ja auch entgegen der öffentlichen Wahrnehmung tendenziell weiterhin auf dem Worst-Track-Szenario und die Experten der vergangenen Dekaden hatten schon auch recht mit ihren Vorhersagen. Die haben genau das vorhergesagt, was wir jetzt gerade sehen und dementsprechend halten wir uns auch an genau diesen Vorhersagen. Und da sehen wir halt wirklich verzerrte Frostmuster. Also wir sehen dann wirklich auch, es gab jetzt einen Frost und einen Hagel, wirklich fast schon im Sommer hier in Baden-Württemberg auch teilweise, wo es, das war früher gar nicht denkbar, dass dann sowas passiert oder auch, dass es dann so lange so heiß wird. Und wir konnten jetzt zum Beispiel bei der Anlage, bei der wir waren, da können die Leute sich ja auch gerne das Video nochmal anschauen, haben wir auch nachgewiesen, dass wir dadurch den Frostschaden aus dem Jahr 2024 deutlich reduzieren konnten. Also es gab in dem Standzeit schon ein Jahr, wo wir einen Spätfrost hatten, der für einen substanziellen Ertragsausfall verantwortlich war. Bei der freien Fläche in der Agri-PV-Anlage hatten wir diesen Effekt nicht so stark. Und in Jahren, wo es natürlich sehr, sehr heiß ist, wo sehr viel bewässert werden musste, da hatten wir dann teilweise bis zu 50% Bewässerungsersparnis. Aber das ist tatsächlich auch der Wert, den, also das, wir müssen noch ein paar Jahre warten, um genau das zu evaluieren, weil in einem anderen feuchten Jahr, da hatten wir zum Beispiel gar keinen Unterschied in der Bewässerung. Also wenn es genügend regnet, dann ist der Unterschied kaum vorhanden. Aber natürlich klar, wenn es dann trockene Jahre gibt, ist der Unterschied extrem.
Du hast dann auch irgendwie ein Stück weit so ein Mikroklima unter den Modulen. Also du kannst auch mit den Modulen dann die Pflanzen besser trocknen, wenn sie dann sozusagen aus der Sonne rausgehen und die Sonne auf die Pflanzen lassen und wieder reingehen und sie schützen. Also da braucht man dann da auch weniger Pestizide oder Fungoide, um diese Pilzbefall oder so etwas. Bei Wein kann ich mir vorstellen, oder bei Äpfeln, dass das dann ein Problem ist, dass man dann das dann auch weniger hat. Also nicht nur, dass man weniger Wasser verbraucht, sondern auch vielleicht ein bisschen weniger Pestizide und dann natürlich auch weniger durch die Felder fahren muss mit dem Trecker und dann weniger Benzin oder beziehungsweise Biodiesel dann verbraucht für den Trecker.
Ja, auf jeden Fall. Also dass wir jetzt die Module steuern auf eine schnelle Abtrocknung des Baums, das ist quasi das, was wir noch machen wollen. Da sind wir gerade dabei, uns dahin zu arbeiten. Aber das ist unser Ziel. Klar, wir wollen wirklich flexibel in der Lage sein, jedem Jahr dem Baum das zu geben, was der Baum braucht. Da haben wir aber noch ein bisschen Weg vor uns. Da haben wir sehr starke Kollegen bei uns im Team, die diese Algorithmen eben erarbeiten. Und der Standort Vollmar und die Firma Intec ist einfach da ein Partner, mit dem wir das jetzt erstmals evaluieren. Was wir aber jetzt schon sehen, ist bei einer anderen Anlage, die wird auch gar nicht nachgeführt, die ist statisch. Da haben wir jetzt schon über mehrere Jahre nachgewiesen, dass wir 3/4 der Fungizidüberfahrten einsparen können. Also es ist wirklich, man stellt sich das manchmal gar nicht vor, man sieht den leckeren Apfel und denkt, das ist aus Omas Garten. Das ist aber ein industrielles Produkt bei uns und da wird extrem viel Pflanzenschutz eingesetzt. Also wir sprechen da alleine bei den Fungiziden, da werden gut und gerne auch im konventionellen Anbau 30 Überfahrten im Jahr gemacht, in der Saison. Also quasi von Frühjahr bis Herbst bis zur Ernte wird 30 Mal Fungizid alleine, und da sprechen wir jetzt noch nicht über Herbizide und Pestizide, 30 Mal werden Fungizide gespritzt, beim Bioanbau sogar noch häufiger. Und das konnten wir jetzt über 2 Jahre schon nachweisen, dass wir da drei Viertel der Überfahrten einsparen konnten. Das heißt, das spart Zeit, das spart Sprit, das spart Fungizide. Und was wir noch gar nicht wirklich abschätzen können, der Boden ist ja auch voll mit Pilzen, die wir eigentlich brauchen. Und diese Pilze sind also diese Antipilzmittel sind manchmal sehr ungerichtet. Und was wir noch gar nicht richtig abschätzen können, ist dann der Effekt, was macht das dann eigentlich mit dem Boden? Das ist was, was wir uns gerne mal angucken würden. Also falls hier Bodenwissenschaftler zuhören, gerne dazukommen. Nein, Spaß, aber wir sehen halt jetzt gerade wirklich, wir sind hier in einem komplett neuen Kulturschutzsystem und wir verändern super viele Sachen. Also da haben wir, also wir sehen auch Ergebnisse, mit denen hätten wir jetzt selber einfach null gerechnet. Da müssen wir wirklich noch ein paar Jahre hinterherarbeiten und halt auch brauchen wir auch noch andere Leute, andere Fachdisziplinen. Das wird nicht mit unserer Gruppe alleine stemmbar sein, da brauchen wir eine breite Community.
Krass.
Wow.
Also finde ich
Und
total spannend. Und du kannst, also du hast das vorhin gesagt, du kannst mit dieser Teilbestattung oder Teilverschattung die Pflanzen, das Pflanzenwachstum negativ oder auch positiv beeinflussen und gleichzeitig dann auch Strom damit erzeugen. Also du hast dann auf der einen Seite aber den Trade-off zwischen, ich mache ganz, ganz viel Strom und auf der anderen Seite, ich mache maximal den Apfel schön oder lecker. Was ist denn, also im Zweifel ist ja der Landwirt, ich würde jetzt mal sagen, ein Wirtschaftsunternehmen, was sagt, ich möchte hier Geld verdienen und im Zweifel wird wahrscheinlich es einfacher sein, mit der Kilowattstunde Strom so ein bisschen Geld verdienen. Ist da denn irgendwie ein Konflikt oder muss man dann einfach als Gesetzgeber oder als Politik, als Gesellschaft sagen, naja, wir brauchen hier die Sicherheit der Ernährung und der Versorgung mit Essen, weil das ist ja dann auch irgendwo in der Zukunft ein Riesending, damit uns da überhaupt die Leute noch genug zu essen haben. Im Moment kriegen wir ja von überall noch was, das kann sich aber auch mal irgendwann ändern. Das haben wir ja bei vielen Dingen gesehen, hier Korn aus der Ukraine und so. Ist das dann vielleicht auch so ein Thema?
ja, das ist gigantisch und das ist auch eines der größten Probleme, die wir aktuell sehen, die wir auch auf europäischer Ebene sehen. Ich bin nächste Woche in Mailand auf einem europäischen Industrieforum, wo sich die europäische Agri-PV-Industrie wieder zusammensetzt und da haben wir auch einfach, also um vorne anzufangen, ja. Wir haben auf jeden Fall ein großes Problem an dieser Priorisierung des Flächenoutputs. Also wir haben ja Lebensmittel und wir haben Strom. Und wenn ich jetzt einfach mal einen Deckungsbeitrag von einer Ackerbohne in den Raum stelle, sowas Richtung 500 Euro, dann kann das im Jahr, ist deutlich arbeitsintensiver als so eine Freiflächenanlage, mit der man ohne Probleme 50.000 Euro an Stromerträgen erwirtschaften kann. Da sprechen wir über ganz andere Skalen. Das heißt, wenn wir jetzt rein den Markt optimieren lassen, dann optimiert der Markt die Landwirtschaft weg. Weil einfach mit dem Rest einfach rein marktwirtschaftlich gedacht mehr Geld zu verdienen ist. Wir sehen halt aber auch, dass es nicht, ja, also wie gesagt, wir sehen, dass externe Abhängigkeiten immer Risiken bedeuten. Genau, da müssen wir uns halt als Gesellschaft überlegen, was wir da wollen.
Willst du damit etwa sagen, dass wenn jetzt ein Landwirt zuhört und der sagt, komm, ich lasse das mit dem Anbau, ich baue überall Solar hin, dass er dann mehr Geld verdient?
Ja, rein aus finanzieller Sicht, genau. Es ist natürlich tatsächlich, es ist aktuell einfacher für eine Agri-PV-Anlage eine Umsetzung zu bekommen, ja. Also da gibt es bestimmte Vorteile in der Umsetzung und auch zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal hier in Freiburg die Sachen angucken, der Regionalplan. Es gibt ja in Deutschland ganz, ganz viele Rechts- und Regelrahmen. Unter anderem gibt es hier die Regionalpläne, die legen flächenplanerische Zugänge fest. Also da gibt es dann zum Beispiel Bereiche, die werden dann als Vorranggebiet Landwirtschaft gekennzeichnet. Da ist zum Beispiel eine Freiflächenanlage regulativ tabu. In einigen Bereichen kann man aber auch dort dann Agri-PV umsetzen. Das heißt, es gibt dann schon Bereiche, da darf gar keine freie Fläche entstehen, aber eine Agri-PV-Anlage hätte eine Möglichkeit. Wenn wir das jetzt rein, eben wie gesagt, rein wirtschaftlich, da ohne Systemkosten, ohne eben die volkswirtschaftliche Seite betrachten, ja, ist es günstiger, auf
Boah,
einen
verrückt, oder?
Hektar PV zu
Hoffentlich
machen.
hören das
Ackerbau
nicht zu
lohnt sich
viele
da nicht.
Landwirte. Sonst fangen die irgendwann alle an, nur noch Strom zu ernten und nicht mehr unser leckeres Obst und Gemüse. Nee, am besten ist es natürlich, wenn beides zusammengeht. Also das ist natürlich, dann klingt natürlich schon echt genial. Aber zu den Kosten nochmal wie teuer ist denn so eine Agri-PV auch im Vergleich zu einer herkömmlichen PV-Freiflächenanlage?
Also, Agri-PV-Anlagen können ja selber ganz unterschiedlich sein. Also man kann auch schon eine Agri-PV-Anlage, die jetzt zwischen den Reihen ist, die ist nicht substanziell teurer pro Leistungseinheit wie eine Freiflächenanlage, weil ja einfach dann nahezu eine Freiflächenanlage zwischen eben den landwirtschaftlichen Bearbeitungsbreiten reinkommt. Da hat man natürlich einen höheren Elektrotechnikanteil, weil man längere Kabel hat. Die Flächenkosten sind da dann ein Stück weit höher. Aber eben, wenn man über Systeme spricht, die jetzt im Obstbau anwendbar sind, da kann es teilweise auch schon fast doppelt so teuer sein.
Du musst ja diese Ständer da aufbauen, praktisch wie so, ne, so, da müssen ja irgendwie Säulen und dann obendrauf da diese,
Richtig.
das ist ja schon ein gewisser Aufbau.
Das ist ein gewisser Aufbau. Das haben wir uns nämlich auch gedacht. Genau das haben wir uns auch gedacht. Wir haben in dem Projekt am Bodensee nämlich gesehen, ah, okay, das klappt auch landwirtschaftlich gut, aber ist doch ein bisschen teuer. Und auch Stahl ist ja jetzt nicht das, ich sage jetzt mal, klimafreundlichste Bauelement.
Ja.
Und ich meine, wir müssen uns da natürlich auch gerade machen und sagen, okay, wie sind wir dann auf dem Lebenszyklus bilanziell gegenüber der Freifläche? Und was wir da jetzt gemacht haben, ist, wir haben mit Leichtbaumodulen gearbeitet und einem deutschen Unternehmen für Kulturschutzsysteme. Und da haben wir mit denen zusammen eine Möglichkeit entwickelt. Es gibt ja in den Sonderkulturen E-Kulturschutz. Also ich meine, gucken wir uns den Bodensee an. Da stehen über 6000 Hektar Obst unter unterschiedlichsten Schutzstrukturen. Das sind ja Foliennetze, alles drum und dran. Aber wir haben eben auch da, das ist auch unser Anspruch, wir haben ja eben das Konzept der Agri-PV entwickelt, an den Markt gebracht. Das Ganze ist auch schon relativ alt. Und was wir jetzt versuchen, ist wirklich technische Innovationen zu treiben, dass wir jetzt sagen, okay, zum Beispiel jetzt wie dieses Projekt mit unserem Partnerunternehmen, wo wir gesagt haben, ohne extra Aufwände in der Unterkonstruktion integrieren wir die Module in deren Pflanzenschutzstruktursysteme. Und dann hast du keinen substanziellen Materialmehraufwand im Vergleich zur Referenz und halt wirklich die Doppelnutzung der Fläche. Und da müssen wir natürlich hin. Aber was ich halt auch noch anbringen will, ist, es dreht sich immer um die Frage Euro pro Kilowatt Peak. Aber ich finde, es geht einfach viel, 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 viel zu kurz, weil wir haben dann x unterschiedliche Förderrichtlinien. Ja, wir haben dann eine Fördermaßnahme zur Einsparung von Wasser in der Landwirtschaft. Wir haben eine Fördermaßnahme zur Einsparung von Plastik in der Landwirtschaft. Es gibt dann noch hier eine Subvention. Es gibt dann noch da eine Subvention. Wir sind uns eh einig. Wir tragen zu viel Nitrat ins Grundwasser. Und dann gibt es überall so Stellschrauben, die super schwierig quantifizierbar sind. Lass uns das am Thema Wasser erklären. Ich verzweifle daran, den Landwirten hier in Mitteleuropa ein Wasserauffangungssystem an den Agri-PV-System wirtschaftlich zu rechnen. Also alleine der Unterschied zwischen Agri-PV und dann einfach nur eine Regenrinne drunter dran gemacht, ist nicht wirtschaftlich, weil der Brunnen einfach zu billig ist in dem Moment. Und wenn ich mir angucke, wie unsere Grundwasserspiegel sich entwickeln, jeder hat jetzt in diesem, also auch der Bodensee ist einer der größten Trinkwasserspeicher und dieses Jahr gab es ja zig Zeitungsartikel über den Pegelstand. Dann müssen wir uns gleichzeitig überlegen, ja, woher kommt denn das Wasser? Das kommt aus den Gletschern in den Alpen. Die werden ja auch nicht größer. Das heißt, aus meiner Sicht muss man sich als Gesellschaft schon Gedanken machen, was wollen wir damit überhaupt und wo wollen wir hin? Also, wenn wir ja sagen, okay, wir bewerten jetzt hier einen Kilowatt-Peak installierte Leistung Agri-PV, ja, dann mag das vielleicht teurer sein als eine Freiflächenanlage. Aber dafür haben wir die landwirtschaftliche Nutzung erhalten. Dafür haben wir der landwirtschaftlichen Nutzung Fungizide eingespart. Wir haben ihr da ein Stück weit Arbeit gespart. Wir haben Emissionen durch Traktorüberfahrten gespart. Und wir haben Wasser gespart. Wer jetzt sagt mir jetzt den volkswirtschaftlichen Mehrwert eines Kubikmeter gesparten Wassers? Das gibt es nicht. Sondern das aktuelle System basiert nur auf dem Euro pro Leistungseinheit. Und das führt natürlich, das hat uns ja genau in diese Situation reingebracht, in der wir jetzt gerade sind, dass wir uns überall bedienen und Geld machen und die systemischen Folgekosten dann am Ende vergesellschaften. Und der eigentliche Ansatz wäre ja zu sagen, was ist es unserem Staat wert, Wasser zu sparen und für Folgegenerationen zu halten? Materialien zu sparen, Flächen zu sparen. Und das müsste man dann gegenrechnen. Das kann ich jetzt nicht als Wissenschaftler sagen, sondern das ist eine demokratische Debatte. Das muss die Gesellschaft und die Politik auch mitentscheiden. Aber ich sage eben, dass eine reine Kilowatt-Peak-Vergleiche dem Ganzen, was wir gerade in der Technologie sehen, überhaupt nicht gerecht wird.
Das hast du richtig, richtig gut gesagt. Ich mache ja viel auch mit Elektroautos, Elektromobilität. Und da ist das dann auch so. Da kommen die Leute und sagen, ja, aber 100 Kilometer mit dem Elektroauto kosten dann 8,47 € und 100 Kilometer mit dem Diesel kosten dann 9,20 €. Das sind ja nur, das sind ja jetzt irgendwelche Zahlen, ja, aber das sind ja nur dann so und so viel Cent Unterschied und bla und wo ich immer denke, so, ja, aber genau, es kommt ja nicht nur immer auf den Euro pro Kilometer an oder 100 Kilometer, sondern die ganzen Nebeneffekte, leiser fahren, ne, den Dreck aus den Städten heraus und so weiter und so fort. Also muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Und lustigerweise hatten wir auch einen tollen Gast, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, der gesagt hat, dass es ja auch zum Beispiel bei dem, wenn es darum geht, Hausdämmung und so und energetisch sanieren und so weiter, da geht es ja auch um ein Wohlfühlgefühl zu Hause, ja, zum Beispiel, das dadurch entsteht. Ja, da redet ja dann auch keiner drüber. Und das sind ja auch nicht die Zahlen, die irgendwie nebeneinander machen kannst und sagen kannst, links und rechts und okay, da ist die bessere Zahl, also nehme ich das, sondern es schwingen noch so viele wichtige Komponenten und Dinge mit. Und du hast es so, finde ich, super auf den Punkt gebracht, dass du gerade gesagt hast, dass das einfach eine Sache ist, die man einfach, wie kommen wir da hin, ja? Müssen wir da irgendwie eine neue Form von Rechnung mal irgendwie aufmachen, dass wir in Zukunft nicht nur den Eurobetrag nehmen, sondern auch noch Belastung und Auswirkung auf die Umwelt in irgendeiner Form. Das muss man ja auch irgendwie quantifizieren, also in irgendeiner Form. Ich meine, ihr seid alle schlaue Wissenschaftler. Vielleicht findet ihr ja dann mal irgendwann ein System, dass man das auch mal mit einberechnen kann, dass nicht immer nur auf die Eurozahl geschaut wird, weil ich sehe das ganz genauso. Das ist ein Riesenproblem von diesen ganzen Themen.
Ja, versuchen
Die
wir gerade auch
Folge,
zu machen. Ja.
die du gerade
Super.
meintest, war mit Professor Ingo Gabriel, der über
Genau,
den
richtig.
Hausbau und die Sanierung der Häuser gesprochen hat
Ja.
und dann gesagt hat, naja, es ist natürlich kann man in Euro beim Dämmen sparen, aber große Fenster und viel Licht ist halt auch schön, ne? So, also
Genau,
wenn man schon
richtig.
saniert, dann richtig, so dass man sich ein Haus saniert, wo man gerne drin leben möchte. Also hört da gerne auch in die anderen Folgen rein. Ich möchte noch mal ganz gerne ein kurzes Thema ansprechen. Du hast das eben gerade so lapidar oder bist da so ganz kurz rübergegangen. Plastik in der Landwirtschaft, diese ganzen Folien, die zum Schutze der Pflanzen kilometerweit teilweise auch in anderen europäischen Ländern, ist das krass. Da fährt man minutenlang durch diese Plastikfelder durch. Das sind ja Folien, die in der Sonne sind, UV-Licht. Auf Dauer macht im Grunde alles kaputt. Und auch diese Folien, dieses Plastikding ist schon ein richtiges Problem, auch was du wohl gerade jetzt so eben so ganz ein bisschen gesagt hast, aber Landwirtschaft und diese Folien sind ein großer Punkt mit Mikroplastik, dass das ein echtes Problem ist, oder Oliver?
Ja, das ist ein echtes Problem. Es gab ja unter der vorhergegangenen Regierung auch ein eigenes Vorhaben, um eben den Mikroplastikeintrag aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Vor allem ist es interessant für mich jetzt zu sehen im Arbeitsfluss. Also wir sehen das ganz interessant. Also wir sind ja nicht nur Wissenschaftler, sondern das Fraunhofer arbeitet angewandt, sondern wir sollen eben auch im Auftrag von Unternehmen und Leuten arbeiten. Das heißt, wir sehen dann auch so Prozesse, wo Leute wirklich große Anlagen, kommerzielle Anlagen bauen und uns dann dazu holen. So, und da sehen wir dann Sachen, da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil es ist dann so ein konkretes Beispiel dann auch, wo dann halt, also die Leute können diese Kulturschutzsysteme ohne Genehmigung errichten. Also so einen Folientunnel können die Leute ohne Baugenehmigung errichten. Einfach zack, bang, das ist eine ganz, ganz schnelle Kiste. Das ist ratzfatz da. So, und jetzt haben wir ja auch uns gemeinsam diese Systeme angeguckt. Vom Zweck her machen die genau das Gleiche. So, und jetzt haben wir aber den Fall, dass zum Beispiel in NRW ein Landwirt gesagt hat, er hatte jetzt die letzten Jahre an seinen Freilandheidelbeeren entweder Rosinen oder er hatte gar nichts mehr dran, weil entweder ist alles von der Sonne ihm weggetrocknet oder er hatte vorher schon irgendeinen Hagel, das ihm alles abgeholt hat. Heißt, er war am Überlegen, macht er jetzt 20 Hektar Folie, hätte er von heute auf morgen machen können. So, er hat aber gesagt, er wollte dann Agri-PV machen. Das hat den Jahre gebraucht, bis er da jetzt sich mal irgendwo in Richtung Baugenehmigung hingewurschtelt hat. Das hat Wahnsinns-Vorlaufkosten verursacht. Und die Diskussion mit den Ämtern da, das war schon auch nochmal sein eigenes Game. Das sage ich auch ganz ehrlich, weil da ist man dann ganz schnell im deutschen Baurecht. Es gibt dann eine sogenannte Eingriffsausgleichsbilanzierung. Ich will die Leute jetzt hier nicht einschlafen, es sei denn, es ist hier ein Podcast, den man gerne auch abends hört. Aber es, kurz gesagt, es wurden dann von einzelnen Ämtern, was ich auch selbst schon mitbekommen habe, wirklich Ausgleichsmaßnahmen gefordert, die in den Millionenbereich gehen. Wir sprechen hier über eine Technologie, wo wir gerade eben schon gesagt haben, die ist teurer als eine Freiflächenanlage, muss aber auf dem Markt irgendwo mit dieser günstigeren Freifläche konkurrieren. Wenn man dann jetzt auch noch sagt, man macht hier Wahnsinnsanforderungen und sagt hier, man macht hier Eingriffsausgleichsbilanzierung und das kostet dann erstmal noch 2 Millionen an Ausgleichsfläche, Ausgleichsmaßnahmen, man macht noch irgendwelche Hügelchen für andere Sachen. Das ist ja auch alles gut und richtig, dass wir hier versuchen, unser Ökosystem auch zu stärken. Aber wenn ich gleichzeitig sehe, dass man dieselbe Fläche mit 20 Hektar Folie überspannen kann, die den gleichen Zweck hat, und da nichts für anfällt und das auch einfach so gemacht werden kann, dann frage ich mich schon, okay, passt das zusammen? Und da
Ja.
sage ich, beziehungsweise wir, nee, passt es
Weil die
nicht.
Folie eben ein massiver Eingriff auch in die Umwelt ist am Ende dann und dann genauso dafür harte Auflagen bestehen sollten am Ende.
Ich sage eher, dass man auch die Auflagen, wenn es wirklich Kulturschutzsysteme sind, die der Landwirtschaft dienen und im Ganzen auch wirklich zuträglich sind, dass man eher die Auflagen für die Agri-PV. Also ich will jetzt nicht, dass Folientunnel mehr Auflagen kriegen. Also klar,
Ja.
man sollte natürlich auch
Und
wissen, was
Bürokratie
man da macht.
insgesamt abbauen.
Aber dass man das halt eher für die Agri-PV auch ein bisschen besser stellt oder auch mal
Ja.
Klarheiten hat, wie prüft man das überhaupt nach? Das ist ein riesen Unsicherheitsfaktor. Da macht Frankreich was ganz anderes wie Deutschland und Italien macht nochmal was anderes. Luxemburg hat wieder auch seinen eigenen Weg. Und dann versuch aber mal als europäischer Binnenraum, der wir ja nun mal sind, wir wollen ja auch zusammenarbeiten, wir wollen, dass Firmen grenzüberschreitend arbeiten. Ja, wenn wir noch nicht mal wissen, wie dann sowas nachgeprüft wird, dann ist das schwierig, weil dann gibt es auch keine Investitionssicherheit. Und Banken machen nichts ohne eine gewisse Sicherheit. Oder, das machen sie dann auch, schlagen Risikopauschalen drauf, ja. Und wenn du aber bei den Zinsen hochfährst, dann hast du deine Kosten im Projekt so exponentiell erhöht, weil diese Zinskosten ja immer exponentiell anschlagen, dass du am Ende durch diese Risikoaufschläge das Gesamtprojekt wieder so uninteressant machst, dass dann doch keiner macht.
Ja,
Ja,
okay.
krass. Also das ist ein Riesenthema. Jetzt eine Sache technisch würde mich noch interessieren. Wir haben vorhin über diese Zäune gesprochen. Die normalen Agri-PV oder die normalen Freiflächenanlagen sind oft nur nach Süden ausgerichtet. Jetzt habe ich die ersten jetzt endlich mal gesehen, die sind Ost-West ausgerichtet, weil es natürlich totaler Quatsch ist, wenn alle nach Süden ausgerichtet sind, was natürlich bilanziell erstmal den meisten Ertrag bringt, aber wir sowieso schon, wenn die Sonne richtig scheint, viel zu viel Strom im Netz haben, negative Strompreise haben, dann drücken alle noch ins Netz. Die Südanlagen sind eigentlich kompletter Quatsch. Die überhaupt noch so zu bauen, weil morgens und abends brauchst du eher ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen mehr Strom, weil da haben wir noch nicht genug. Und in der Mittagsspitze haben wir sowieso zu viel. Bei diesen Solarzäunen, da waren wir mal mit Next to Sun in Kontakt und haben da auch darüber berichtet. Die sind aber ganz früh morgens, liefern die so am Vormittag die meisten Strom, am Mittag am wenigsten und abends wieder sehr, sehr viel. Und vor allen Dingen auch Winter, wo die Sonne flacher steht, haben die einen riesen Vorteil. Das heißt, das KW-Peak von so einem Solarzaun hatte mehr Ertrag als das KW-Peak auf einem Dach, wo ja von der anderen Seite gar nichts kommt. Die Solarzäune haben ja so bifaziale Module, die von beiden Seiten Strom produzieren können. Das fand ich total spannend und dachte nur, das kann doch nicht wahr sein, wenn man wirklich nur 3-4% der Flächen solche Solarzäune hinstellt, die auch noch morgens, genau dann, wenn am wenigsten da ist, und nachmittags, wenn am wenigsten da ist, mehr leisten und mittags weniger, dann ist das doch eine gigantische Nummer. Das müsste man doch total fördern. Und Frankfurt hat jetzt, glaube ich, die größte Solarzaunanlage auf den Flughafen dort gebaut, installiert. Werden wir auch noch hinfahren und Video drüber berichten, deswegen und auch jemanden hier noch einladen, der das hier gebaut hat. Deswegen gerne mal ein Abo dalassen hier bei unserem Podcast.
Und
aber
auch bei Felix,
da denke ich nur
Goldbach,
so, das ist ja gigantisch. Warum ist das nicht viel mehr da? Weil Module gibt's, Aufständer gibt's. Machen, machen, machen und dann laufen diese Module 30 Jahre, machen 30 Jahre Strom und man könnte sie theoretisch auch alles wieder abbauen. Also es ist irre, was da möglich ist. Warum ist das noch nicht viel mehr?
Ja, also wir kennen die Kollegen von NexoSun und wir sehen auch die Vorteile von dem System. Man muss ja auch wirklich sagen, die haben ja jetzt dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich bin da schon deutlich zufriedener, wie das aktuell gesehen wird, als wie es vorher gesehen wird. Am Anfang hat sie ja wirklich jeder für bekloppt erklärt. Wir sehen aber
das
auch.
Das ist übrigens oft so bei sehr großen technischen Sprüngen, ja. Da wird man oft erstmal vorher für bekloppt erklärt und dann plötzlich finden es alle super.
Ja. Und es macht halt aus meiner Sicht auch keinen Sinn, diesen rein bilanziellen Ansatz zu fahren. Weil ich meine, schlussendlich haben wir auch das Stromnetz, jeder hört es gerade rauf und runter, Netzausbaukosten explodieren. Wir haben zu viel Strom in den Sonnenstunden, wir haben zu wenig Strom morgens und abends. Ja, genau, und dafür zum Beispiel sind vertikale Anlagen einfach ein super Erzeugungsprofil. Und ich sehe jetzt auch so langsam kippt das schon auch dadurch, dass der Marktwert Solar natürlich auch zu bestimmten Zeiten einfach höher ist. Aber das Problem ist, dass diese Vergütungsmechanismen rein auf eine Bruttoerzeugung angelegt sind. Also du wirst bewertet nach deiner Kilowattstundenerzeugung. Und da waren halt einfach die Südstunden halt einfach höher. Und jetzt so langsam dreht es sich auch irgendwo in den Einbezug von dem Marktwert. Und da wird das natürlich dann attraktiver werden. Und ja, im Winter, weil was man sich natürlich mal ganz genau überlegen müsste, und das ist natürlich auch super spannend, wirklich dann gerade wirklich eben im Winter, wenn wir uns mal den Schnee angucken, was der reflektiert, das ist...
Stimmt.
Das ist dann tatsächlich auch nochmal, also das ist auch ganz interessant. Also ich meine, wir monitoren ja auch teils dann Anlagen. Es ist sehr interessant zu beobachten. Also wir sitzen dann hier in Freiburg und schauen uns die Anlagen auf der ganzen Welt an. Und das ist schon interessant. Man kann da sehr genau einzelne Mikroklimaereignisse auch an den Erträgen, an den Stromerträgen kann man auch sehen. Da hat man natürlich eben nicht das Problem. Also ich meine, die ganzen anderen Anlagen, die haben dann Schnee auf dem Dach. Aber
genau.
Ich meine, Schnee bleibt sehr selten vertikal liegen. Also
auf
ich glaube,
ne?
da braucht man kein Wissenschaftler sein, um das ist ja logisch, also dass das dann am Ende eben, dass der Schnee dann auf dem Boden liegt, aber der Zaun trotzdem noch Strom produziert. Was da halt dann manchmal ist, da muss man halt den Bodenabstand weise wählen, weil wenn halt am Ende natürlich die Pflanzen über eben die Module wachsen, dann wird da auch die Leistung erdrückt. Also es gibt auch da einzelne Schwierigkeiten, aber genau, das ist ein Punkt, wo man einfach auch die Erzeugungsprofile verbreitern kann und auch ein Stück weit die Netzstabilität unterstützen kann. Und was man auch sagen muss, in Deutschland wird ja auf Nennleistung angeschlossen. Also es gibt Produktdatenblätter von Modulen. Sagen wir mal, okay, ich bin jetzt Firma XY, ich versuche eine Anlage zu bauen und die ist Ost-West ausgerechnet. Ich muss bei meinem Netzbetreiber genau die Leistung beantragen, die maximal möglich wäre. Nun wissen wir aber alle, dass die Sonne selten im Osten und im Westen gleichzeitig scheint. Der Netzanschlusspunkt wird trotzdem dafür dann reserviert. Und das ist natürlich was, wo wir uns selber teilweise auch das Leben unnötig schwer machen. wo wir dann zum Beispiel auch sehen, gut, ein Netzanschlusspunkt, der vielleicht auch schon mit PV voll ist, wo die Südanlage jetzt dann schon liefert. Na, da könnte man aber trotzdem noch in der Nähe eine Ost-West-Anlage dazu bauen. Und auch über die Einspeiseregelung zum Beispiel eine Überlastung des Netzverknüpfungspunktes steuern. Und so zum Beispiel aus meiner Sicht können wir die Sachen, die wir eh da haben, besser nutzen und müssten nicht überall dann alles teuer nochmal neu hinbauen. Wir brauchen trotzdem neue Leitungen, das will ich damit jetzt auch nicht sagen, aber es sollte uns ja trotzdem nicht davon abhalten, das, was wir schon haben, wo wir keinen Euro mehr investieren müssen, nochmal besser zu nutzen.
Und
Und
absolut. Ich habe letztens auch so eine vertikale Aufdachanlage für ein Flachdach gesehen. Das fand ich mega interessant, dass du auf dem Flachdach einfach so kleine Mini-Solarzäune stellst, wo du genau das hast, wo du im Grunde keine Probleme mit Schnee hast. Und das Flachdach ist halt begrünt. Also da sind so Pflanzen, die irgendwie nur so 2 Zentimeter hoch kommen oder 3 Zentimeter hoch wachsen. Dann hast du so 15 Zentimeter bis zum Modul und dann kommt so ein Viertel oder ein Drittel Modul als Zaun auf dem Dach. Und die haben auch natürlich morgens und abends eine bessere Ausbeute, mittags gar nicht so viel. Und das fand ich mega interessant. Und ja, also werden wir auch
Oh,
nochmal
Felix,
jemanden
das ist.
einladen dazu.
Ja, guck mal, da können wir auch vor allem hier mal bei mir schauen, weil ich habe jetzt tatsächlich, das kann ich jetzt hier schon mal sagen an der Stelle, ab nächstes Jahr mein Projekt hier auf dem Haus, in dem ich zur Miete wohne, aber mit dem Vermieter abgestimmt, dass wir nächstes Jahr hier anfangen, Solaranlage aufs Flachdach zu machen. Wir können ja auch Spaß mal durchrechnen. Flachdach mit so diesen vertikalen Modulen und dann irgendwie so. Dann können wir ja mal mein Hausprojekt hier mal als Anlass nehmen, um das vielleicht mal einmal durchzurechnen. Ist halt nur so.
Eine Sache habe ich noch, weil das hast du damals so im Vorbeigehen gesagt, wo wir euch besucht haben. Diese Agri-PV-Lösung, das haben wir jetzt viel über Deutschland, Europa gesprochen. Damals hast du mir erzählt, dass ihr ein Projekt habt in Afrika in der Wüste, wo nichts gewachsen ist, wo überhaupt gar keine Möglichkeit dafür war, um irgendwelche Pflanzen zum Wachsen zu bringen, die man vielleicht auch essen kann. Dann habt ihr dort Projekte angestoßen, wo wirklich in der Wüste du gesagt hast, dass dort es wieder möglich wurde, durch den Schutz durch die Photovoltaikmodule, dass Wasser zurückgehalten wurde aus der Luft, die Luftfeuchtigkeit genutzt wurde und dass dort eine Landwirtschaft überhaupt erst möglich wurde mit diesen Konzepten, die ihr dort entwickelt habt. Kannst du da vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, bevor wir uns mal die Zukunft noch angucken und wo es dann hingehen wird?
Auf jeden Fall. Zu diesen solargrünen Dächern muss ich aber noch einen kleinen Kommentar lassen. Da würde ich euch auf
Ja,
jeden Fall
bitte.
empfehlen,
Ja.
mit auch dem einen oder anderen Betreiber mal zu sprechen. Denn
Ja.
es ist zwar nett zu sagen, dass da ursprünglich mal niedrig wachsende, weiß ich nicht, Reigräser oder sowas eingesät werden. Ja, die Natur macht aber auch da ihre Sachen. Ja, also ich meine, die Vögel, die essen ja Samen, die Samen kommen von A nach B. Und was ich da gerade sehe bei den Leuten, die das de facto haben, ist, dass da relativ hohe Ertragsverluste durch Beschattung
Weil
passieren.
da dann richtig viel wächst,
Richtig.
sozusagen, ne?
Und ich meine, man ist dann da auch schon fast im Garten. Dann hast du dann halt, also da muss man sich auf jeden Fall schon Gedanken drüber machen, denn dass man da jetzt die Erwartung hätte, dass das bei irgendwelchen, also meistens werden da ja irgendwelche Sukkulenten reingesetzt, das bleibt ja nicht dabei. Die Natur macht ja weiter. Und da würde ich auf jeden Fall auch
Spannend.
empfehlen, mal bei ein paar Leuten anzuklopfen, die das seit ein paar Jahren haben, weil da habe ich halt eben selber auch schon einiges zugehört und auch selbst schon Anlagen gesehen, wo ich dachte, so hoppla.
Ja, der konnte so ein Rasenmäherroboter konnte da drunter durchfahren und konnte das
Naja,
alles wieder platt machen. Das war
Flachdach.
total witzig.
Ja, das ist aber wirklich wichtig, ja. Solche Sachen mitzudenken ist super wichtig.
Ja. Also ich hatte eine Freiflächenanlage besucht, da sind dann so, die haben so ein Schafe noch gehabt. Die haben dann immer dieses extrem viel stärker wachsende Gras unter den bifazialen Modulen dann weggefuttert. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, hier Schafe auf mein Flachdach zu haben. Aber, mal gucken, okay, Rasenmäherroboter oder Schafe? Naja, gut, also das müssen wir nochmal gut durchdenken,
Es
Felix.
kommt drauf an, dann kannst du dir im Winter deinen eigenen Wollpulli noch machen.
Aber sag
Aber
noch
jetzt noch
mal,
mal
um das mit, zu der
zur
Wüste. Also da habt ihr ein Projekt
Wüstenlandwirtschaft. Ja.
gehabt. Genau, also wir haben dieses Projekt auch immer noch. Mein Kollege, der hier auf der anderen Flurseite hockt, der ist vor 2 Wochen wieder aus Namibia zurückgekommen. Wir haben auch in anderen afrikanischen Ländern schon Projekte gemacht. Also grundsätzlich kann man sagen, unsere Arbeitsgruppe hat in den letzten 10 Jahren über 130 Projekte in 40 Ländern abgewickelt. Also das sind wirklich auch viele Studien, die wir Wir sind gerade dabei, beteiligt in Marokko noch ein PV-Gewächshaus mit aufzuziehen. Mali und Gambia. Also vorab auch diese Projekte, ich sage, da ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt, sage ich auch ganz ehrlich. Wir haben auch gesehen, okay, wow, das ist gar nicht so einfach. Und haben auch Lehrgeld bezahlt. Was wir aber trotzdem gesehen haben, und das ist an der Stelle der wichtigste Output, ist, dass wir das Proof of Concept liefern konnten. Denn was wir da jetzt gemacht haben ist, und da kann uns jetzt auch keiner mehr mit der Statistik kommen, wir haben 10.000 Tomaten mitten in der Wüste angebaut. Und das wäre so auf der Referenz ohne Überdachung und Schatten nicht möglich gewesen. Und wir versuchen da eben ein System aufzusetzen, wo eben auch unterschiedliche Kulturen angebaut werden. Also Kuhbohne ist dort zum Beispiel ein Riesenthema, was auch ein absoluter Proteinträger ist, Makronährstoffe. Wir haben da immer noch die Thematik, ja. Es sind teilweise knapp 50% der Leute nicht an Strom angeschlossen und wir haben Stunting-Raten. Das dürfte es auf der Welt nicht mehr geben, wo so viel weggeschmissen wird. Also Stunting ist halt Mangel in, also Fehlentwicklung durch Mangelernährung. Den Leuten fehlen dann teilweise Zähne oder die verlieren wirklich substanziell IQ-Punkte, weil die als Kind in der Entwicklungsphase nicht genügend Mineralien gekriegt haben, weil es da einfach auch nicht wächst. Und da sehen wir schon auch, wo das machbar ist. Wir sehen natürlich auch, dass die Kosten da dann teilweise echt hoch sind und wo die Leute bitterarm sind. Da wird jetzt nicht die erste Option sein, sich die Sachen noch höher aufstellen zu lassen. Aber was wir halt da sagen, ist halt, wenn da zum Beispiel Großprojekte geplant werden in solchen Ländern, das ist dann teilweise auch fast, also da muss man die Abweichung von einer Freiflächenanlage nicht wie in Deutschland jetzt so hoch machen, sondern da kann man auch mit kleineren Abänderungen von Freiflächenkonzepten kann man schon viel erreichen und Landwirtschaft ermöglichen. Und da sagen wir halt, okay, in dem Moment, wo natürlich Großprojekte kommen, könnte man das dort auch einfach mitdenken und den Leuten halt nicht nur ein Riesensystem vor die Haustür stellen, sondern auch sagen, hier, pass auf, wir installieren hier euch noch eine Bewässerung mit, ihr könnt hier parzellenweise eure Sachen bewirtschaften.
Okay, Aber
Genau.
interessant, sehr interessant. Robin,
Aber
hast du noch
voll
eine
super,
Frage?
dass ihr. Nee, aber ich finde das einfach total cool, irgendwie, dass das ist so erfrischend, ja, dass ihr das alles einfach macht, ausprobiert, auch viel immer wieder scheitert, das anpasst, sozusagen lernt. Also wirklich, das finde ich einfach nur großartig, weil das macht mich total froh. Ich sitze ja hier nur und laber irgendwie rum, ja, so klar,
Ja,
das
aber auch
ist halt
das
jetzt
ist
mein Job.
wichtig. Die Leute müssen das ja auch
Ja.
irgendwo hinkriegen. Und Meinungsbildung sehen wir dieses Jahr, sorry für die Unterbrechung,
Ja, ja,
ist
ja.
brutal wichtig. Und wir langweilen die Leute da manchmal, weil wir diskutieren dann um Feinheiten rum. Was ich halt auch sehe, ist, man muss die Leute schon wieder zurückholen, irgendwie auf den Boden von Tatsachen. Und da ist das brutal wichtig. Die wertvollste Ressource der Energiewende ist jetzt nicht irgendein technisches Paper, sondern ist die Akzeptanz. Und dazu tragt ihr ja auch bei.
Auf den Nährboden der Tatsachen zurück.
Danke für
Das war
das
doch.
Lob. Also,
Ja, vielen lieben Dank. Ja.
wir nehmen jetzt mal mit, dass die Agri-PV gerade erst am Anfang ist, was die Forschung angeht, beziehungsweise ihr macht das zwar schon viele Jahre, aber gerade am Anfang ist, was das Potenzial und das Entdecken von Potenzialen angeht, dass wir mit dem zunehmenden Extremwetterereignissen, bedingt durch diese menschengemachte globale Erwärmung, die extrem stark zugenommen hat, auf jeden Fall uns dieses Thema Ernährungssicherheit Gedanken machen müssen. Wir müssen uns auf jeden Fall darum Gedanken machen, wie wir unsere Ernten, unsere Felder schützen können und wie wir vielleicht solche Synergien dann nutzen können, weil Pestizide, Fungizide, viel zu viel Benzin und ja, Überfahrten sind ja auch ein richtiges Problem tatsächlich. Plastik sowieso. Das haben wir ja irgendwie, wir regen uns über Windräder auf, ja, dass da irgendwie ein Abrieb stattfinden würde, aber in Wirklichkeit ist das größte Problem die Reifen. Von Autos, Schuhsohlen und auch die Landwirtschaft trägt noch einen Teil dazu bei, dass es direkt beim Essen Mikroplastik ist. Also das gigantische Potenzial von Photovoltaik, Agri-PV, ist ja Wahnsinn. Also wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf, das ist ja
Ja.
unglaublich, vor allem jetzt in so einer Thema irgendwie in der Wüste sogar was möglich machen. Aber auch hier bei uns finde ich großartig, lieber Oliver, dass du uns mal Rede und Antwort gestanden hast. Eure Fragen, Anmerkungen in die Kommentare schreiben. Schreibt uns auch gerne bei Spotify hier in die Kommentare rein. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch. unseren Videopodcast, hört uns auf allen Plattformen, teilt bitte diese Videos, dass auch mehr Leute das mitbekommen, dass wir nicht stehen bleiben, dass es Möglichkeiten gibt und dass dieses gigantische Potenzial der Sonne irgendwie auch genutzt wird. Und dann können wir nicht nur satt werden, sondern auch noch unseren Strom damit machen und am Ende den speichern, hoffentlich dann auch irgendwann mit unseren europäischen Nachbarn uns unabhängig machen, weniger fossile Energie importieren und die Euros hier im Land behalten. Das ist ja immer mein Credo, was ich sage, was wir unbedingt machen müssen, weil das 100-mal mehr wert ist, jeder Euro, der hier bleibt, als der, der für Öl, Gas und Kohle ins Ausland geschippert wird. Ne? Olli, also danke, dass du hier warst.
Oliver Hörnle,
super
vielen
gerne.
Lieben Dank. Bis bald mal.
Und Felix, danke euch.
Bis
ciao,
bald.
Ciao, und tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.